Wer was mit Musik zu tun hat, dem kommt dieses Intro bekannt vor. Money von Pink Floyd. Das Album war The Dark Side of the Moon und erschien 1973, ist also im letzten Jahr 50 Jahre alt geworden. War meine erste Pink Floyd-Platte, würde ich sagen. Und die hatte ich dann, glaube ich, mit 11 oder 12 Jahren in der Hand und habe sie stolz aufgelegt. Ist übrigens, da jetzt ja alle über die Wiedervereinigung sprechen, in der DDR erschienen. Bei Amiga, großartige Pressung habe ich immer noch und hört sich immer noch sehr gut an. Um Money geht es auch in dieser Episode des Travelholics Podcast, denn ich habe einen Venture Capitalisten eingeladen. Beat Glaser ist Mitgründer und Partner bei Falkensteiner Ventures. Wir reden über KI, über Startups in Travel und Hospitality und darüber, dass aus 3000 einer gewinnen kann. Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Roman Borch, das ist der Travelholics Podcast und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Herzlich willkommen im Podcast der Touristik. Der Travelholics Podcast verbindet sich heute mit der Schweiz und dort sitzt in Zug Beat Glaser, Mitgesellschafter, Gründer und Partner bei Falkensteiner Ventures. Grüezi in die Schweiz, hallo Beat.
Servus Roman. Also grüezi sagt man in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, nicht, sondern grüße. Freue mich, dass wir mal wieder miteinander sprechen können.
Wir kennen uns eigentlich schon eine ganze Weile aus Zeiten, als du noch bei Thomas Cook warst. Das ist lange her, jetzt hast du ein völlig neues Feld betreten, aber das jetzt nicht kürzlich, sondern auch schon vor 6 Jahren habt ihr Falkensteiner Ventures gegründet. Eine, ja, was ist es, eine Investment Company?
Wir unterstützen Startups und wir investieren in Startups, im Travel- und Hospitality-Bereich ausschließlich und vor allem frühphasige Startups. Und unser Geschäftsmodell ist, wir investieren ein bisschen Geld, wir helfen vor allem mit Netzwerk und Erfahrung. Davon haben wir einiges angesammelt und hoffen natürlich, das nächste Unicorn zu finden und dann irgendwie aus einem Franken oder Euro Investment 100 oder noch mehr zu machen. Das ist das Geschäftsmodell.
Das ist das, was man, wenn man Vox TV oder Ähnliches schaut, auch kennt aus der Höhle der Löwen. Ich habe mir das mal so angeschaut. Höhle der Löwen ist ja irgendwie Tiger oder Geldtiger, hieß das in Japan, als es damals gegründet wurde, als die erste Ausstrahlung war. Und es hat jetzt immer so diesen, also Höhle der Löwen, Shark Tank, Dragon's Den in UK. Also es hat immer so was Bedrohliches. Sind denn eigentlich Investoren, sind doch eigentlich überhaupt nicht bedrohlich, oder? Man sollte ja keine Angst haben, wenn man sich mit euch trifft. Kannst du das erklären, warum das so ist?
Ich glaube, da ist auch viel Show halt. Jetzt lustigerweise, wenn du es erwähnst, der Erich war gerade im Dreh für Höhle der Löwen in Österreich. Bei solchen Sendungen ist es dann auch schwierig, jetzt irgendwie Software zu präsentieren zum Beispiel. Oder noch komplexeres Zeugs wie Blockchain-Themen oder Quantenphysik oder sowas. Von dem her werden dort dann halt eher so haptische Themen, physische Themen gezeigt. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen Show dabei, das muss ja auch sein. Oder vielleicht auch Anstrengungen bei den Investoren, weil die ja tatsächlich auch Geld ausgeben und eine gute Entscheidung für sich treffen wollen.
Ich glaube, das ist ja auch ein Punkt, den ihr haben müsst, ne? Die guten Entscheidungen zu treffen und das ja nicht nur das Näschen, sondern auch den guten Blick und eine Expertise, ein Unternehmen schon sehr früh zu bewerten und die Erfolgschancen auszuloten. Interessanterweise übrigens noch mal ganz kurz zurück, in Österreich ist es übrigens nicht bedrohlich. Ne? Da ist es, glaube ich, nur 2 Minuten, 2 Millionen oder irgendwie sowas. Ne? Da ist die Sendung ein bisschen anders. Da ist es tatsächlich nicht das böse Raubtier. Und also Erich Falkensteiner ist mit am Start, das nehmen wir schon mal an. Ne? Also ihr seid, glaube ich, zu viert in dieser Company, die Falkensteiner Ventures heißt und sich um die Startup-Szene kümmert. Wie würdest du denn aktuell die Startup-Szene im Tourism- und Hospitality-Bereich generell, sagen wir mal, im Dachraum bewerten? Ist da viel Potenzial? Erlebt ihr gerade ein großes Up oder ist es so eine Plateauphase oder so nach diesen ganzen Corona-Themen und den auch in der weltpolitischen Großgemengelage? Wie würdet ihr das bewerten oder wie bewertet ihr es?
Na, es gibt ja immer auch da die Zyklen und Auf und Abs. Und ist die eine Sau durchs Dorf getrieben, dann kommt die nächste. Und im Moment ist sicher das Thema AI sehr, sehr stark. Also kein Startup mehr, was nicht ohne AI rauskommt. Da ist dann auch viel super Spannendes dabei, aber noch mehr auch Blödsinn und Bullshit. oder so viele Produkte, die wahrscheinlich nicht so eine lange Halbwertszeit haben werden. Aber insgesamt, glaube ich, kann man sagen, so aus der hohen Flughöhe, die ganze Startup-Szene war immer und bleibt auch super vibrant, bleibt ein Motor für die Wirtschaft, für die Innovation, auch für die Reiseindustrie. Und natürlich hatten wir in und nach Covid so einen Boom von Startups, die sich zum Beispiel um Camping und Glamping gekümmert haben. Also jeder Zweite wollte dann so ein Startup machen, wo man irgendwo einen Camper, irgendwo einen Bauernhof aufstellen kann. Das ist dann ein bisschen abgeebbt. Dann hatten wir die letzten 12, 18 Monate ein bisschen einen trockenen, ausgetrockneten Markt, weil irgendwie viel Kapital zwar rumliegt, aber keiner mehr investieren will. Also so ein bisschen diese Herden-Gruppendynamik. Und ja, und ich glaube, wenn man da so ein bisschen rauszoomt und jetzt nicht allzu sehr sich von diesen dann auch Medienmeldungen beeinflussen lässt, haben wir, glaube ich, ein super starkes Ökosystem auch in Europa. Bisschen weniger bullisch sicher als in den USA nach wie vor. Und eine super starke Innovationskraft und die mit Sicherheit auch die Reiseindustrie nach vorne treiben.
Man muss ja gerade Travel und Hospitality in Europa ein großes Thema, eigentlich auch in Deutschland im Dachraum besonders. Habe ich mir, na, die Deutschen haben sich immer als der Reiseweltmeister bezeichnet. Jetzt muss man das auch noch gendern, aber auf jeden Fall, beim Thema Pauschal- oder organisierte Reise sind sie immer noch ganz weit vorn dabei. Erlebt ihr tatsächlich, dass ihr aus der Startup-Szene heraus, also durch Innovationen, die Art von Produkten geändert wird, dass wir also neue Reiseformen entwickeln? Du hast kurz Glamping genannt, das auf dem Bauernhof, was natürlich auch nur bedingt skalierbar ist, was ja ein großes Thema ist. Ne? Wie viele Bauernhöfe will ich bauen, damit ich dort Campingplätze einrichten kann? Das dreht sich dann so ein bisschen. Aber habt ihr tatsächlich auch so neue Reiseprodukte erlebt, die sich aus diesen Themen ergeben?
Ja, es gibt ja eigentlich nichts, was es nicht gibt. Und also nenn mir irgendein Thema und ich kann dir 5 Startups dazu oder 50 Startups dazu nennen. Wir haben in Summe 3.500 Startups jetzt gesehen in den 6 Jahren, also Pitch-Decks gesehen und die dann auch analysiert und Daten auch gesammelt. Und natürlich gibt es alles, aber jetzt vielleicht aus der Epoche, aus der wir noch kommen und die wir auch kennen mit Reisebüros, Reiseveranstalter. Es ist schon erstaunlich nach wie vor, wie gut, dass sich Veranstalter Reisebüros halten und wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit lang halten werden. Ich glaube, wenn sie, insbesondere dann, wenn sie sich halt eben auch um neue Themen kümmern und so ein bisschen mitkriegen, was am Markt passiert und vielleicht ihre Geschäftsmodelle auch schrittweise erweitern. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Es gibt auch völlig verrückte Geschäftsmodelle. Aber die alte Industrie hält sich eigentlich verdammt gut, muss man schon sagen.
Kommt denn eigentlich aus der alten Industrie, früher sagte man Brick and Mortar dazu, glaube ich, kommt da auch, also gibt es, erlebt ihr in, also sagen wir mal, in den Corporates dann so Startups als Abteilung oder von mir aus auch outgesourced, so Thinktanks und ähnliches? Und wo ist das besonders stark?
Ja, das machen ja eigentlich viele, viele Unternehmen. Ich glaube, so ein bisschen war das ja auch das Gedankengut von Erich Falkensteiner, als wir Falkensteiner Ventures gegründet haben. Er wollte das nicht in seinem Konzern integriert haben, weil er gesagt hat, dann gibt es einfach Interessenskonflikte, Zielkonflikte und nimmt vielleicht auch ein bisschen Geschwindigkeit raus. Deshalb haben wir das eigentlich als völlig unabhängige Company gegründet. Und so machen das ja viele Companies auch. Einige machen das super gut, ohne jetzt ihren Namen nennen zu dürfen oder zu wollen, die sich halt eben auch Startups, Investments anlachen. Und von vielen anderen Unternehmen, Corporates, höre ich dann auch, dass in der Regel dann so ein C-Level-Management auch vieles wieder bremsen kann. Also wenn man sagt, ja, aber die Start-Upper und die haben doch keine Ahnung und wie, warum machen die das denn so? Weil wir arbeiten ja links rum und die rechts rum. Also einige Corporates machen das sehr gut, andere, glaube ich, ersticken dieses gute Gedankengut im Kern, weil dann versucht wird, irgendwie Startups in die Schablone Konzern zu pressen. Und das ist ja gerade nicht das, was es eigentlich braucht, weil ein Startup lebt ja auch davon, von einer guten Portion Naivität von Gründern, oder? Also wie oft habe ich Gründer schon gesehen, die gesagt haben, ich will dorthin. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben unser vorletztes Investment ist Bakun in Singapur. Das ist ein Italiener, den haben wir vor fünf Jahren gesehen, der bei uns gepitcht hat. Und der hat dann gesagt, ich mache Produkt A und B und C und D. Und damals vielleicht noch so ein bisschen mit meiner Konzernbrille habe ich gesagt, vergiss es, das schafft er nie. Na, er hat mich dann 4 Jahre später eines Besseren belehnt und hat sogar Produkt 5 auch noch gebaut, also up and running mit zufriedenen Kunden. Und hat wahrscheinlich nicht gewusst, was auf dem Weg alles auf ihn zukommt. Und deshalb hat er diese Hürden vielleicht auch nicht gesehen oder sie viel lockerer genommen. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Fähigkeiten von Startups, dass sie sagen, das interessiert mich nicht, was ihr alle sagt, dort will ich hin, ich habe eine starke Vision, ich habe einen starken Glauben und dann ist das schon auch ja, ein Teil von dieser Magic Sauce, die dann eben auch das Startup ausmacht.
Und das ist so 1 von 100 oder wie ist die Ratio da?
Also, was sind die Ratios? Ich sage mal von 100 Startups sind vielleicht 20 so interessant, dass man sagt, ich werfe nochmal einen zweiten Blick drauf. Vielleicht 10% sind so interessant, dass wir uns ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen. Und im Endeffekt ist so eine Ratio auch bei uns, dass wir in knapp 1% dann auch investieren. Das heißt, du siehst 3000 Startups und du investierst dann in 30 Startups. Das heißt, das ist schon ein harter Kampf für die Startups. Also für die Investoren ist es nicht so, dass es zu wenige Investmentmöglichkeiten gibt, sondern es braucht für die Startups sicher auch extrem viel Glück, den richtigen Zeitpunkt, vielleicht den richtigen Tag von einem Gegenüber, der dann auch sagt, heute habe ich Bock auf das Thema oder auch nicht. Also ja, 1% wird investiert und wenn man dieses Prozent dann nochmal auf 100 rechnet, dann kannst du auch sagen, dass von diesem 1% dann vielleicht 1%, also 1 Promille, vielleicht ein Unicorn wird oder ganz, ganz groß wird, also in die 500, 600, 700 Millionen Bewertung. Das heißt, es braucht schon einen breiten Funnel, dass man dann diese paar wenigen Unicorns auch findet. Das sind so unsere Ratios und Erfahrungen.
Das ist so, dann seid ihr genauso Prospectors wie 1896 die Leute am Klondike und du bist halt immer auf der Suche nach dem richtigen Claim, ja?
Ja, das ist ein guter Vergleich.
Stelle fest, dass es wahrscheinlich für euch genauso anstrengend ist, das Goldkörnchen in diesem großen Teich zu finden, wie das Startup das Thema hat, den richtigen Investor zu finden. Habt ihr tatsächlich, also es kann ja nicht alles nur auf der menschlichen Ebene passieren, da muss es natürlich auch funktionieren, aber habt ihr auch Mechanismen, die ihr nutzt für eine Bewerberauswahl, für eine Vorauswahl, für die Evaluierung von Pitch-Decks oder Ähnliches? Oder ist es tatsächlich, ich komme, habe 10 Charts oder 6 besser und überzeuge dich einfach durch meine Persönlichkeit? Oder habt ihr das auch schon automatisiert? Gibt es das irgendwie elektrisch?
Ja, das gibt schon. Also es gibt zum einen eine Unmenge an Datenbanken wie Crunchbase zum Beispiel, wo man für viel Geld viele Informationen zu Startups findet. Dann ist es so, wenn man so auf ein Vertical wie Travel and Hospitality spezialisiert ist wie wir und auch aus der Industrie kommt, dann hat man natürlich viel Erfahrung in dem Bereich, viel Netzwerk. Und jetzt in unserem Fall haben wir auch die ganzen Daten von Startups in unseren Datenbanken gespeichert. Das heißt, haben dann unsere eigenen Benchmarks, Korrelationsanalysen, die wir da versucht haben zu rechnen und so weiter. Das ist mal so die Epoche bis GPT. Und jetzt die Epoche ab GPT hat das natürlich nochmal komplett verändert.
Das heißt, auch ihr nutzt KI bei der Bewerberauswahl.
Ja, ja, also wir, meine Vision ist und war, wir müssen eigentlich müssen wir ein Venture Capital, ein VC auf Autopilot bauen. Weil wenn du dir, es braucht eben natürlich noch Bauchgefühl und Menschenverstand und so weiter und so fort. Aber was wir jetzt zum Beispiel bereits gebaut haben, ist, dass wir mit einem neuen Vehicle, das heißt techtrees.vc, dass wir dort Pitch-Deck-Einsendungen von Startups und auch das, was sie dann in Google Forms oder in einem Formular an uns überweisen, dass wir das schon mal gegenüber unsere Investment-These vergleichen lassen. Dann kriegst du schon so mal erst einen Fit, passt das überhaupt, passt das zu dem, was wir suchen. Und alleine das nimmt schon unendlich viel Arbeit weg, weil die ganzen VCs investieren ja blödsinnig viel Zeit beim Dealflow, das heißt Pitch Deck durchwälzen und schauen, passt das zu mir. Weil die Gründerinnen oftmals sich auch nicht die Zeit nehmen und schauen, mit welchem VC spreche ich denn da? Interessiert er sich für Travel oder für Sustainability oder was für ein Zeugs? Also, das haben wir jetzt gemacht und wir sind jetzt auch schon so weit, dass wir eigentlich einen Schritt weiter gehen und drei AIs dann auch miteinander debattieren lassen. Also Venice, Claude und GPT. Ja, die geben uns dann so eine wenn ich sage gut schweizerische, aber geben uns dann eine gute Konsenssicht. Das ist zum einen mal lustig, wenn man so sieht, dass da eben nicht nur GPT was rausspuckt oder Gemini von Google was ausspuckt, sondern wenn dann drei was ausspucken. Aber wir gehen jetzt sogar noch einen Schritt weiter, dass wir diese AIs auch schon so ein bisschen parametrisieren und dann der einen sagen, du bist ein bisschen mehr wie Person X, die ist vielleicht so ein bisschen mehr Glas halb leer. Also mit diesem Mindset schaust du dann drauf, dann die zweite ja, haben wir vielleicht eher wie mich konfiguriert, so ein pathologischer Optimist. Und die dritte haben wir dann eher auf Benchmarking getrimmt. Und so kriegst du halt unterschiedliche Sichtweisen dann in eine. Und wenn man das jetzt noch ein Stück lang weiter denkt, und das ist ja auch nicht etwas, was jetzt 10 Jahre dauert, sondern eigentlich die Frage ist von Quartalen, dann bist du eigentlich schon kurz davor, dass du sagen kannst, ich habe eigentlich schon so ein bisschen mein Avatar oder mein zweites Ich, mein Gedankengut von mir, Beat, von dir, Roman, von XY an die AI schon übergeben und der denkt und macht und waltet dann schon wie ich. Und das führt dann halt einfach dazu, dass man diesen ganzen Prozess Pitch Deck anschauen, auswählen, miteinander diskutieren, schon mal sehr, sehr gut vorfiltern kann. Auch ein bisschen den persönlichen Bias rausnimmt, weil es ist ja nun mal so, dass der eine fährt völlig ab auf Camping-Startups, der andere findet, Blockchain ist alles, der dritte glaubt an SaaS-Modelle und es objektiviert auch sehr stark und an dem Schritt sind wir jetzt und ich glaube, einige Schritte kommen dann in Bälde noch dazu, so dass wir wirklich nicht mehr weit davon sind, dann eben so ein VC Venture Capital auf Autopilot zu haben.
Also irgendwann unterhalten sich dann AIs miteinander, weil ja der Gründer oder die Gründerin natürlich auch die Ideen an eine AI gegeben hat, die daraus ein Pitch Deck oder eine, was auch immer, eine Kommunikation entstehen lässt. Ist es dann wirklich so, dass die Persönlichkeit des Gründerteams oder der Gründer dann erst im zweiten Schritt eine Relevanz hat? Also wenn ihr tatsächlich, also eine sehr, ich will sagen, nüchterne Bewertung von Automationen erfolgt ist.
Ja, das ist ein super Punkt. Im Zweifel macht es der Gründer, die Gründerin ja genauso, oder? Jetzt ist gerade letzte Woche, ich weiß nicht mehr, wie das Programm heißt, ist ein Programm aufgetaucht am Markt, wo du als Startup eigentlich gegen Gebühr dich bei unendlich vielen Accelerator-Programmen bewerben kannst. Das heißt, du spuckst dem einmal in, wer du bist, gibst dem dein Pitch-Deck und dann sucht er seine Accelerator-Programme und füllt dann auch die Formulare aus und ist dann genauso emotionslos eigentlich und müllt dich vielleicht auch zu mit seinem Zeugs. Und das ist schon ein bisschen die Gefahr, oder? Dass du dann sagst, und das haben wir übrigens auch bei unserem TechTrees Accelerator-Programm gesehen, dass du einen Großteil dessen, was die Startups übermittelt haben, jetzt schon AI hast und du erkennst dann auch die Muster und immer die gleichen blöden Standardformulierungen von GPT, wo du dann nach 10 Mal draufschauen sagst, oh, ich kann es nicht mehr sehen. Also dieses Maschine gegen Maschine ist schon natürlich auch eine Gefahr. Und deshalb ist es schon wichtig, wenn man dann ausgefiltert hat, zu sagen, so, und jetzt die Zeit, die ich da oben eingespart habe, die will ich jetzt dafür investieren, dass ich eben mit den Gründerinnen dann auch ein Bier trinken gehe oder wandern gehe und einfach mal schaue, was sind das für Menschen und passen wir dann auch zusammen.
Das ist ja tatsächlich auch ein bisschen das Thema in den Produkten, die Startups möglicherweise entwickeln und pitchen, dass sie sagen, ein Produkt könnte sein, dass eine AI mit einer anderen EA zum Beispiel das Thema Travel diskutiert und dann dem Consumer das richtige Produkt entwickelt, ohne dass jemals Consumer und Anbieter miteinander in Kontakt waren. Das wäre ja eine sehr ähnliche Variante. Ich habe bereits von einigen Business-Ideen gehört und gelesen, die genau sowas angehen, dass mir dann einfach mein Smartphone aufgrund von Algorithmen und Erfahrungen tatsächlich auch mit sehr starker Empathie Reisevorschläge macht, die ich dann nicht mehr ablehnen kann. Also ich kenne das sehr basismäßig von Spotify und Ähnlichem, dass ich einfach Musik höre, von der ich gar nicht wusste, dass ich sie mag und sie dann aber auch mag. Ja. Na, also dass Spotify-Algorithmen ganz gut funktionieren und wenn ich mir das auf Travel übertrage, geht das noch eine ganze Ecke weiter. Du sagst dann aber richtig, klar, irgendwann geht man dann doch mit dem Gründerteam wandern und redet dann einfach. Na, also der menschliche Faktor bleibt so ähnlich wie im Travel auch. Ne?
Ja, muss es sein. Also gerade wenn wir über signifikante Investitionen sprechen. Ich glaube, diesen letzten Schritt, den es vielleicht noch gibt, wenn ich sage, ein VC auf Autopilot, das könnte schon funktionieren, wenn wir dann so weit sind, dass wir auch noch LinkedIn scrapen können, dass wir auch noch sehen, in welchen Unis haben Gründer studiert, was ist ihr Dunstkreis, ist es ein First-Time-Founder oder Mehrfach-Founder, dann kommt man schon irgendwann mal an den Punkt, dass man sagt, okay, ob ich ihn jetzt mag oder nicht, ist eigentlich sekundär, alle Parameter stimmen und ebenso dieser Autopilot wird dann bedeuten, du kannst heute eigentlich auch mit Smart Contracts und eine Wallet könntest du theoretisch sogar sagen, okay, da ist jetzt irgendwie, also in 100 Euro drin und wenn das Startup all die Kriterien erfüllt hat, dann werden dann irgendwie 50 Euro direkt losgeschickt. Gegebenenfalls, das Startup hat auch eine Wallet. Also das könnte man schon so absurd umtreiben. Aber ja, das Thema Mensch bei größeren Investitionen, das Thema Resilienz, das Thema Mission-Drivenness, also diese Faktoren, die kann heute, kann die AI noch nicht rausdestillieren, aber auch das wird eigentlich eine Frage der Zeit sein, oder? Wenn mein iPhone kennt mich besser als jeder andere Mensch auf der Welt, 24 Stunden liegt es neben mir und hört, was ich tue, alles. Und hört, wann ich aufgeregt bin, wann ich fluche, wann ich irgendwie relaxed bin und so weiter. Und wenn man das mal zulassen würde, dass man eigentlich dass man mit diesen Daten dann eben auch sein alter Ego füttern kann, dann sind wir schon einen Schritt weiter. Aber heute, glaube ich, ist das eine Grundvoraussetzung, dass wir mit den Gründern eben auch schauen, dass diese Soft Skills, die ich gerade genannt habe, dass die eben auch erfüllt sind.
Ich glaube, das ist auch ein Punkt. Und dann würde ich ganz gerne nochmal dieses Thema Web3 und Blockchain ein bisschen angehen, aber vielleicht noch einmal kurz das Thema der Wahrhaftigkeit, ne? Dass ich irgendwie eine Wahrhaftigkeit bei den Gründern oder auch bei den VCs natürlich habe. Denn wenn ich mir anschaue, ja, LinkedIn-Scrapen gut und schön, aber wie viel LinkedIn-Content ist jetzt nicht eigentlich auch schon AI-generierter Content und gaukelt Dinge vor, die passieren? Ja. Ich meine, Ich kenne Accounts, die da stehen keine Menschen hinter und die posten so perfekt und großartig und haben wahnsinnig gute Conversion und Lead-Generierung. Die würden sich so manche Menschen, die tatsächlich auf LinkedIn mit der Hand schreiben, wünschen. Das ist natürlich auch eine Sache, die man berücksichtigen muss. Ne? Und ja, über Deepfakes gar nicht zu reden. Jetzt aber vielleicht, du hast schon 2-3 Mal Tektris VC gesagt, das ist ein Web3-Accelerator, ne? Also die, ja, ist das so eine Art Spin-Off?
Na, die Geschichte von Tektris ist, ich habe mich so mit Blockchain, Bitcoin und so weiter schon länger auseinandergesetzt und irgendwann gab es dann einen Anruf vor ein paar Jahren von Ralf Usbeck, der gesagt hat, ich mache jetzt eine Travel-Blockchain, was hältst du denn davon? Und ich hatte damals so spontan gesagt, na wenn einer, dann du. Und bin eigentlich seit daher on fire, was das Thema Blockchain in Travel anbelangt. Wir sehen dort halt auch, was alles möglich ist mit einer Blockchain oder mit einer neuartigen Technologie. Dann ist es so, dass wir jetzt im Bereich Web3 Travel, also Blockchain Travel, auch eine kleine Handvoll Investments gemacht haben. Und wir dann mit dem Team von Camino und auch mit dem Team von Enea und anderen Partnern ja sowieso immer Pitch-Decks austauschen. Schau dir das mal an, was hältst du davon, willst du da mit investieren und so weiter. Und daraus ist dann entstanden, dass wir gesagt haben, lass uns doch für diese Nische der Nische, Nische Travel, Nische Web3, das ist schon ganz, ganz klein, lass uns doch dafür so ein Vehikel bauen, weil Web3 lebt auch von Community, von ein bisschen offenerem Denken, dezentralerem Denken. Und deshalb haben wir dieses Tektris Vehikel gebaut. Das ist ein Accelerator-Programm. Ein Accelerator ist ein Beschleuniger, da wieder Teilchenbeschleuniger in Genf. Also Startups beschleunigen mit bisschen Geld, mit Advice, mit Netzwerk und so weiter. Und einfach die Guten fördern und auch die Guten früh genug kennenlernen, damit man dann in die Guten auch investieren kann. Eigentlich auch das, was wir mit Falkensteiner Ventures machen. Aber wir haben es jetzt mit dem Team von Chain for Travel, Enea und Trips Community gemeinsam gemacht, weil es eben ja neuartig ist und wir auch like-minded People gesucht haben, die nicht zuerst von diesem Thema Blockchain, Web3 Travel überzeugt werden müssen, sondern die auch glauben, dass das eine super starke Zukunftstechnologie für Travel sein.
Web3, deine persönliche Einschätzung, ich merke die Euphorie, die teile ich auch absolut. Wir sind bei Camino auch sehr früh mit dabei gewesen. Dennoch habe ich manchmal das Gefühl, dass dieser große Hype einfach plötzlich überholt wurde durch diese ChatGPT oder OpenAI-Entwicklung und dass es da so ein bisschen out of sight gekommen ist, ne? Dass man gesagt hat, hey, erst war es das Metaversum, da hatte dann aber der Mark auch ein bisschen Pech, weil dann Blockchain kam und jetzt haben eben die Nächsten ein bisschen Pech, weil jetzt irgendwie die AI-Geschichten kommen. Ihr kombiniert aber Web3 und AI-Lösungen.
Ja, also ich finde es super, dass das über den Hype-Cycle hinaus ist. Es gibt ja diesen Gartner-Hype-Cycle. Das ist so eben das Thema, eine Sau nach dem anderen wird durchs Dorf getrieben, heute X, morgen Y. Wenn Hype da ist, dann ist ja nie gut eigentlich zu investieren. Und ich glaube, wenn man so die Fundamentalen von Blockchain mal verstanden hat, was ursprünglich mit Bitcoin angefangen hat, und versteht, was da eigentlich an weltverändernden Dingen gerade passieren, wovon ein Großteil der Menschen eigentlich noch gar nicht weiß, dass das kommt, dann ist das ein super spannendes Thema, dieses Blockchain-Thema, weil meine Sichtweise ist ja, es gibt wahrscheinlich drei ganz große Zukunftstechnologien. Die eine ist der AI. Okay, kennt jeder, kennt sogar meine Mutter und nutzt GPT. Dann gibt es Quantum Computing, was ich persönlich faszinierend finde, aber jetzt irgendwie ein Travel Startup und Quantum Computing, also das ist dann irgendwie ein Layer on top. Da muss jetzt keiner irgendwie eine Maschine auf den absoluten Nullpunkt runterkühlen und Quantum Computing machen. Da sind wir auch die Falschen. Aber wenn jetzt die These auch ist, dass wir wahrscheinlich in 1-2 Jahren 80% des, du hast vorhin gerade genannt, oder? 80% des Contents im Internet irgendwie AI-generated ist und wahrscheinlich auch viel Scheiß da drin ist, nicht wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit, dann brauchst du irgendwo ein Verifizierungslayer, irgendwie eine Authentifizierung. Und unsere These ist, dass AI die Blockchain als Basisinfrastruktur braucht. Und von dem her haben wir hier halt eigentlich Zukunftstechnologie 1 und aus meiner Sicht Zukunftstechnologie 3, die sich einfach super ergänzen und die zwei miteinander zu kombinieren. AI kann jeder jetzt irgendwie rumdoktern. Aber Blockchain ist noch ein bisschen mehr, wo man sich reinfuchsen muss, wo man sich die Zeit nehmen muss und auch nicht einfach linear weiterdenken, sondern man muss wirklich neu anfangen. Und das ist halt so eine Opportunität, gibt's, glaube ich, nicht so oft. Und deshalb sind wir so on fire und sind da frühzeitig jetzt dabei.
Und da gibt's, glaube ich, einen ganz wichtigen Rat, den wir auch an die traditionellen Manager weiter und Entscheider weitergeben sollten. Nur weil der Hype jetzt den Höhepunkt überschritten hat und vielleicht auf eine Plateauphase immer noch auf hohem Niveau abgekühlt ist, ist er immer noch da.
Wie bei allem, wenn Hype da, dann ist auch, also dann ist es in der Regel überdreht und auch zu teuer. Und wenn sich dann der Staub so ein bisschen gelegt hat, weil was du jetzt eigentlich siehst, ist in diesem ganzen Blockchain-Krypto-Bereich auch nach den Problemen, die die Industrie letztes Jahr hatte oder die letzten 24 Monate hatte, dass sich der Staub gelegt hat, dass die Spreu vom Weizen getrennt wird, dass die richtigen Bilder jetzt da dran sind und halt wirklich ja groundbreaking neue Geschäftsmodelle am Entwickeln sind. Und ich glaube, das geht auch besser, wenn man so ein bisschen in Ruhe gelassen wird und eben nicht die durchs Dorf getriebene Sau ist. Also von dem her ist es prima. Also das spielt eigentlich alles jetzt in die richtige Richtung.
Die Basis ist ja gelegt an vielen Stellen. Es gibt die, wie du gesagt hast, die Standardlösung, die auf OpenAI und anderen Plattformen bereits verfügbar sind und public sind, die einfach mittlerweile ja, das finde ich so spannend, einfach überall integriert sind. Ne? Also ich habe AI einfach in meinem täglichen Leben, in jedem Betriebssystem, was ich irgendwo starte und ich starte ständig Betriebssysteme. Ne? Also mein eigenes, mein Körper, ja. bis zum Smartphone und überall ist AI mit dabei, das ist das eine.
Und dennoch, Roman, bin ich ja immer wieder erstaunt, wenn ich dann auch so mit, ich meine, ich war selber Corporate und großes Unternehmen und bist halt dort dann getrieben, bin ich immer wieder erstaunt, jetzt wenn ich mit Menschen aus größeren Unternehmen spreche, wie wenig das ist dann halt in den Konzernen genutzt wird wegen, okay, Data Breach und GDPR und weiß nicht was. Und zum Teil auch, ja, wie wenig das ist privat genutzt wird und was das für eine Missed Opportunity ist. Weil eben, ich habe es ja vorhin gerade genannt, dieses Thema VC auf Autopilot, das ist ja nicht so schwierig, oder? Aber der Unterschied von traditionellem Arbeiten und diesem Arbeiten mit einer Technologie, die nicht so schwierig ist, man muss nur ein bisschen lernen, richtig zu prompten. Okay, und schon noch das eine oder andere dann richtig zusammenzustecken. Das ist ein Wahnsinn, oder? Und wenn man sich dann anschaut, das kommt eigentlich hier auf die ganze Wirtschaft zu, das kommt auf uns in Europa zu, damit das gut, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt.
Ich sage das immer in Gesprächen mit unseren Kunden bei Econfirm, dass wir halt dieses Thema Innovators-Dilemma haben, ne? Dass ich halt mit Innovationen nicht durchkomme, weil das Tagesgeschäft einfach am Laufen gehalten werden muss. Und ich glaube, das ist bei vielen Corporates natürlich ein großes Thema. Und deswegen war vorhin auch meine Frage, wie viele outgesourcete Startups oder Thinktanks oder Hubs gibt es irgendwo in großen Unternehmen und ab wann kann man sich das überhaupt leisten? Ihr bietet ja letztendlich, und das ist ja auch so ein Punkt, ihr bietet ja neben dem Geld viel mehr. Ihr seid ja quasi ein virtueller Hub für Startups, oder? Ja, kann ich das so bezeichnen?
Genau. Ja? Ich glaube, es steht und fällt sehr stark, wie das auch vorgelebt wird in einem Unternehmen. Ich habe in Thomas Cook, ja, als ich noch in Thomas Cook war, miterlebt, wie Delegationen von Managern in Silicon Valley geflogen sind und geträumt haben, welche Startups man investieren kann. Und dann zurückgekommen sind und irgendwie A, vom Tagesgeschäft aufgefressen wurden und B, aber noch nicht verstanden haben damals, wie wichtig das Metasearch ist. Also da klafft so ein großes Ding auseinander und deshalb, oder klafft wahrscheinlich immer noch. Und deshalb, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man das eben auch definiert, wie will ich das in meinem Konzern, in meinem Unternehmen aufsetzen. Und das kann ja auch ganz, ganz einfach gehen. In dem, was man sagt, ich investiere nichts als Unternehmen, sondern ich unterstütze nur Startups oder so in kleinen Schritten. Weiß nicht, ob ich das jetzt nennen darf oder nicht, aber ich finde zum Beispiel die Verkehrsbürogruppe in Österreich, also mit den Austria Trend Hotels und Ruefa und Eurotours, die haben auch vor ein paar Jahren angefangen, sich ein bisschen mit Startups auseinanderzusetzen und die machen das super aus meiner Sicht. Einfach kleine Schritte, kleine Investments, was dann eben auch Impulse in die Organisation liefert. Es ist eigentlich einfach und du hast auch bei den Mitarbeitern in den Unternehmen, die Leute wollen sich ja um solche Themen kümmern. Man muss es einfach richtig aufsetzen und dann dafür sorgen, dass es eben nicht durch Bürokratie und Konzernmief irgendwie im Keim erstickt wird. Aber es ist nicht schwierig. Und ich kann es nur jedem Unternehmer, jedem Konzern auch raten. Wie gesagt, ich war selber lang genug in diesem Hamsterrad. Aber es ist für mich heute eine Grundsatzvoraussetzung, dass man sich auch ein bisschen Freiraum lässt und sagt, okay, ich kümmere mich drum. Oder ich habe zumindest eine Person oder ein Team. Oder ich arbeite so mit einem Accelerator zusammen, wie das Tectris ist oder Plug and Play, damit ich von dort von außen bespielt werde mit Innovation. Also das nicht zu tun, ist eigentlich ein Fehler von einem Senior Management, wenn man das heute nicht tut. Ich finde das fatal.
Ich glaube, mit diesem Appell, den dürften wir gerne als Schlusswort nehmen für diesen kleinen Talk im Podcast der Touristik. Und ich danke dir ganz herzlich, lieber Beat. Wir hätten jetzt noch über Konzerneinkauf als Bremse oder Accelerator sprechen können. Das ist eine andere Stelle, die wir jetzt nicht mehr nehmen. Das sind immer die anderen. Aber ich erinnere mich gut an manche Themen, ne? Also ich danke dir ganz herzlich, sage herzlichen Dank in die Schweiz, viele Grüße, viel Erfolg. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Alles Gute für euch. Grüße an Erich Falkensteiner.
Danke, Roman. Danke an alle da draußen, die ich kenne und alles Gute.
Danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern im Podcast und bis zum nächsten Mal auf Wiederhören.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker. Yeah.